Sommersonntag ist Psalmsonntag. Heute Psalm 109 und ich lese die ersten 5 Verse und die letzten 11. Ein Psalm Davids vorzusingen. Gott, mein Ruhm, schweige nicht. Denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Aber du, Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost. Errette mich, denn ich bin arm und elend. Mein Herz ist zerschlagen in mir. Ich fahre dahin wie ein Schatten, der schwindet und werde abgeschüttelt wie Heuschrecken. Meine Knie sind schwach vom Fasten und mein Leib ist mager und hat kein Fett. Ich bin ihnen zum Spott geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Steh mir bei, Herr, mein Gott. Hilf mir nach deiner Gnade und lass sie inne werden, dass dies deine Hand ist und du, Herr, das tust. Fluchen sie, so segne du. Erheben sie sich gegen mich, so sollen sie zuschanden werden. Aber dein Knecht soll sich freuen. Meine Widersacher sollen mit Schmach angezogen und mit ihrer Schande bekleidet werden wie mit einem Mantel. Ich will dem Herrn sehr danken mit meinem Munde und den Rühmen vor der Menge. Denn er steht dem Armen zu Rechten, dass er ihm helfe von denen, die ihn verurteilen. Wir wollen miteinander beten und ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Geliebter Vater, wir kommen auch heute Morgen wieder zu dir. Durch unseren Herrn, deinen Sohn Jesus Christus, und wollen dir zuallererst von ganzem Herzen danken, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Danke, dass deine Gegenwart und deine Herrlichkeit tatsächlich diesen Raum erfüllt und dass du der bist, der auch über diesem Gottesdienst das Sagen hat, regiert und seinen Segen hineingibt. Danke, dass du mit uns Beziehung haben willst und dass du dich das alles hast kosten lassen. Und dann wollen wir dir diesen Gottesdienst hinlegen und dich bitten, dass wir auch in diese Erfahrung des Psalmbeters hineinkommen dürfen. Dass du groß wirst über all dem, was uns im Großen und Kleinen bewegt, dass du uns vor Augen kommst, dass du das schenkst, diese Erfahrung, dass sich unsere Häupter dir entgegen erheben dürfen, weil sich unsere Erlösung naht. Schenkst, dass dieser Gottesdienst dazu beitragen darf. Wir wollen dich um deinen Segen bitten und deinen Schutz für Andreas Schäfer, dass er dein Wort und dich verkündigen darf und dass du verherrlicht wirst. Wir legen dir unsere Gottesdienste und Kindergottesdienste hin und befehlen sie deiner Gnade und deinem Segen an und danken dir von ganzem Herzen, dass du der bist, der da war, der da ist und der da kommt. Amen.
Nein, der schafft's nicht mehr, die Charts. Die letzten paar Jahrtausende hat er es schon nicht geschafft. Und von Theologe zu Songwriter, manche Theologen sagen, man soll ihn sogar streichen. Es wäre einfach christlich besser, bei Psalm 109 eine Lücke in der Bibel zu haben. Jetzt haben wir uns ja vorgenommen, miteinander diese Psalmen zu lesen. Da kommen dann so schöne Smarte raus, die sind nett. Und es kommen so Klöpse raus, wie Psalm 109. Und Psalm 109, klar, ist absolut ungewöhnlich. Der hat keinen Fanclub. Da gibt es keine Likes. Da gibt es vielleicht nur eine ganz kleine Truppe von denen, die schon mal gemerkt haben, dass dieser Text ihnen unendlich helfen könnte. Und dabei haben wir ja das schärfste Stück gar nicht gelesen. Ich denke, das haben sie gemerkt. Die Verse 6 bis 20, der eigentliche Klops, wo es Haus haut, habe ich gar nicht gelesen, weil ich dachte, das muss ich Ihnen erst mal erklären, bevor ich es lese. Denn das, was wir haben, den Anfang und das Ende, ist ja eigentlich noch ein halbwegs erträgliches Klagelied. Da hat einer furchtbare Ungerechtigkeit erlebt, widerwärtige Anklage. Und er kommt mit diesem furchtbaren Zustand seiner Biografie zum lebendigen Gott. Dann das Mittelstück, kommen wir gleich drauf. Und dann sagt er eben tatsächlich, aber du, Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost, errette mich. Das heißt, tatsächlich Er kommt damit zum lebendigen Gott. Er ruft zu Gott, der handeln kann. Er ruft zu Gott, der offensichtlich auch handeln will. Er möchte, dass der Fluch seiner Feinde dadurch beantwortet wird, dass der lebendige Gott segnet. Und er erwartet, dass er, der Glaubende, der Beter, zu Ende des Jahres Grund zum Danken haben wird. Ich will dem Herrn sehr danken. Und ich werde auch dem Herrn sehr danken. Dass das so sein wird, das sagt er schon gleich im allerersten Vers. Denn da heißt es einmal in der Bitte: Gott, mein Ruhm, schweige nicht. Aber Sie können das genauso gut übersetzen als Faktum: Gott, mein Ruhm, wird nicht schweigen. Punkt. Gott, mein Ruhm, wird nicht schweigen. Das heißt, das Ergebnis sagt er uns schon gleich am Anfang, bevor er uns da mit in die ganze Soße mit reinnimmt. Ja, und jetzt die Mitte. Sie, die Sie echte Bibeln vor sich haben und nicht nur den Auszug auf unserem Blatt Papier, Sie haben vielleicht jetzt das schon so überflogen und denken, wow, was ist das denn? Ja, das ist ein richtig heftiger Text. Und jetzt gibt es, und deswegen muss ich Ihnen das kurz erklären, jetzt gibt es zwei grundlegend verschiedene Verstehensweisen von dem Mittelstück von 6 bis 20. Die eine Verstehensweise sagt, hier haut das raus. Ja, ich kann das jetzt so ganz so schwäbisch. Also hier haut das raus. Also hier sagt er alles, was er jetzt seinen Feinden, die ihn so unglaublich ungerecht behandelt haben, was er alles davon ihnen entsprechend will, was Gott ihnen den antun soll. Und da lässt er wirklich so ziemlich kein Feld aus, um da sich entsprechend zu artikulieren. Ja, absolut. Gut, das ist ein Text, der Rache, der Verfluchungen in sich hält, heftigst. Und wir wissen das. Ja, wir wissen das. Das gibt es in der Bibel. Das gibt es auch in den Psalmen mehrfach. Das kennen wir auch bei einem Propheten wie Jeremia. Jeremia 18, 21, fortfolgende, lässt sich ähnlich lesen wie Psalm 109 Passagen. Also ganz klar, das gibt es. Die spannende Frage ist nur, ob das hier ein Rachepsalm ist, ob das so einer von denen ist. Also es wird nicht in Frage gestellt, dass es so etwas gibt. Also von mir wird das nicht in Frage gestellt, sondern es ist nur die Frage, ob der 109er ein solcher Rachepsalm ist. Denn der 109er hat natürlich auch eine nicht ganz eine recht ungute Wirkungsgeschichte teilweise gehabt. Denn da drin kommt ja diese Passage vor, seine Tage sollen weniger werden, sein Amt soll ein anderer empfangen. Und das wird dann im Neuen Testament gegen Judas Iskariot genutzt. Und damit wird das hier natürlich in der Auslegungsgeschichte zum Psalmus Iskarioticus, also er wird antijüdisch benutzt. Und da kriegen wir immer schon so ein bisschen natürlich Vorsicht, Bremse, dass wir da nicht in ein falsches exegetisches Fahrwasser reinrutschen. Und ob Sie es glauben oder nicht, das haben Sie nie gemacht, aber der Psalm 109 wurde tatsächlich auch zum Todbeten der Feinde missbraucht. Tatsächlich. Wir haben Belege, das ist gar nicht so lange her, bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass dieser Psalm bewusst benutzt wurde, wo Christen gesagt haben, dann bete ich jetzt regelmäßig gegen meinen Nachbarn oder gegen den oder gegen meinen Landesfürst oder so etwas. Es gab sogar, Sie werden es nicht glauben, aber die Belege sind deutlich, man konnte das sogar delegieren. Also es gab dann Christen, die wohlhabender waren, die haben Personen engagiert, gegen Geld täglich, regelmäßig auf eine bestimmte Person betreffend Psalm 109 zu beten. Sie merken, da wird's echt schwer. Da wird's schwierig. Da wollen wir uns natürlich jetzt ganz schnell wieder rausmanövrieren. Und deswegen sagen manche, am besten wir streichen's. Raus, da haben wir gar keine Probleme. Da müssen wir uns nicht distanzieren. Und dann passt das auch in unsere Moderne rein. Und nein, natürlich nicht. Was denn die zweite Verstehensweise? Die zweite Verstehensweise sagt, wir haben hier das, was wir immer wieder in der Bibel haben, nämlich, dass der Glaubende, dass der David, dass der Glaubende das zitiert, was die Feinde sagen. Dass er also den ganzen Mist, den sie ihm gegenüber artikulieren, dass er diesen gesamten Mist in den Versen 6 bis 20 zum lebendigen Gott bringt und ihm das zu Gehör bringt. Hast du gehört, was die da sagen? Hast du gehört, was die vorhaben? Hast du gesehen, wie die mit mir umgehen? Und dann ist der Vers 20 natürlich ganz anders zu übersetzen. Dann ist der Vers 20 ein Fazit. Das ist die Tat meiner Verkläger muss man dann sagen. Das ist die Tat meiner Verkläger. Das ist das Vorgehen meiner Verkläger seitens Gottes. Oder wie man es dann für unsere Sprache am besten übersetzen kann. Das ist, was meinem Widersacher mir von Jahwe her wünschen. Das ist, was meine Widersacher mir von Jahwe her wünschen. Das ist natürlich ein Klops. Und Sie ahnen schon, da gehen wir hin. Hier, das haben wir immer wieder, hier haben wir einen Menschen, der zum Ausdruck bringt, was er hört, welche Vorgehensweise er wahrnimmt, wie Menschen, wie seine Feinde sich ihm gegenüber verhalten. Er zitiert das, er bringt das zum lebendigen Gott, er sagt sein wunderschönes Aber du nach dem ganzen Mist von den Versen 6 bis 20 und ist dann richtig mittendrin. Vollkommen kranke Vorgehensweise erlebt der Glaubende gegen sich. Vollkommen kranke Vorgehensweise. Absolut widerwärtig, falsche, fiese, gemeine Anklagen, die gegen ihn vorgebracht werden. Und zwar nicht nur einfach so irgendein Justizverfahren, sondern vor dem Sakralgericht, also vor dem priesterlichen Gericht. Und wenn man einen höheren Wert vorkommen kann, wenn das Ganze auf einer göttlichen, religiösen, übergeordneten Ebene laufen kann, wirkt es ja auch viel wuchtiger und mächtiger. Da haben wir einen ganz besonders schweren Fall, sagen die Feinde dem Glaubenden. Dieser Mann muss ausradiert werden. Er hat sich unmöglich verhalten gegenüber der Gesellschaft, über den Werten der Gesellschaft, über dem, was in unserer Ideologie, in unserer Meinung, in unserer Religion zurzeit gilt. Kann es sowas geben? Kann es sowas geben, dass man so dermaßen die Dinge auf den Kopf stellt, dass Gut böse und böse gut ist? Kann es sowas geben? Allein, dass wir das so fragen, ist eine typische europäische Naivitätskrankheit. Gucken Sie doch mal nach. Sie müssen gar nicht in unsere Neuzeit kommen. Sie können der Bibel bleiben. Sie können Ihr Bibelwissen abrufen. Ich sage nur, Elia, Ahab, Isabel, Naboth, haben Sie es? Da lag doch dieser Weinberg von diesem durchschnittlichen Bürger einfach zu doof und zu nah am großen Palast des großen Königs Ahab. Und dann wollte dieser Ahab doch entsprechend da diesen Weinberg haben. Und dann hat der Naboth nicht gespurt, wie er als ordentlicher Bürger zu spuren hat. Und da ist der Ahab stinksauer, geht zu seiner Furie, geht zu Isabel und die klärt das dann für ihn. Wie die das klärt? Wie das klärt? Wahnsinn, wie das klärt. Wahnsinn, wie die das lehrt. Die schafft das, ein entsprechendes Komplott zusammenzuziehen. Die bezahlt die entsprechenden Leute, die hat willfährige Komplizen. Die klagen den entsprechenden Typen an. Die sagen, der Naboth hat sich gegen Gott versündigt. Es kommen 2, 3 Zeugen, die haben ihre Kontoüberweisung schon gekriegt. Die sagen das, die nehmen den Naboth. Später erfahren wir sogar ihn zuliebe seiner Kinder. Die steinigen ihn und meinen, sie haben noch eine gute Tat getan. Das ist Psalm 109. Pur. Psalm 109, pur. Und alles ist ganz so und nach Paragraphen und ordentlich und sogar religiös abgesegnet. Super toll gelaufen. Ganz fies. Was erfährt denn der Peter? Er erfährt, dass man eine falsche Anklage gegen ihn stellt. Er erfährt, man kann es tatsächlich hier lesen, dass sie sagen, wir brauchen jetzt, Luther sagt, wir brauchen einen Verkläger. Wir müssen ihm einen Verkläger gegenüberstellen. Da steht das Wort, wir brauchen für ihn einen Satan. Wir brauchen für ihn einen Satan. Da muss jemand jetzt die Satansfunktion übernehmen gegenüber diesem Typen. Und da wird er gegen alle Rechtsvorgaben, alles, was er getan hat, verklagt, damit sein Amt weg ist, damit sein Leben beendet, sein Vermögen, seine Familie, seine Ehre, seine Reputation, alles soll weg sein. Und sie kommen auf den irren Anklagepunkt, dass sie ihn anklagen, er habe in Auswirkung seines Amtes sich unbarmherzig gegenüber einem Armen verhalten, der dadurch zu Schaden, eventuell sogar zum Tod gekommen sei. Perfide, wollen Sie es hören? Das hört sich so an. Gib ihm, so sagen die Feinde jetzt gegenüber dem Glaubenden, ja, Zitation, gib ihm einen Gottlosen zum Gegner. Ein Satan stehe zu seiner Rechten. Und wenn er dann gerichtet wird, dann soll er schuldig gesprochen werden. Und sein Gebet werde zur Sünde. Seine Tage sollen wenige werden, sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen Waisen werden, seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren, betteln, vertrieben werden aus ihren Trümmern. Er soll der Wucher alles fordern, was er hat. Und Fremde sollen seine Güter rauben. Niemand soll ihm Gutes tun und niemand erbarme sich seiner Waisen. Hören Sie den Naboth? Seine Nachkommen sollen ausgerottet werden, ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden, die Schuld seiner Väter soll gedacht werden vor dem Herrn, seiner Mutter Sünde soll nicht getilgt werden, der Herr soll nie mehr ihn aus den Augen lassen und ihr Andenken soll ausgerottet werden, weil er sogar keine Barmherzigkeit, das war der Vorwurf, getan hat, sondern verfolgte den Elenden und den Armen und den Betrübten, ihn zu töten. Er liebte den Fluch, so komme er über ihn. Er wolle den Segen nicht, so bleibe er auch fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Hemd, der dringe in ihn hinein wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er werde ihm wie ein Kleid, das er anhat, und wie ein Gürtel, mit dem er alle Zeit sich gürtet. Das wünschen meine Widersacher mir vom Herrn her. Jetzt haben sie den ganzen 109. Was machen wir damit? Was machen wir jetzt damit? Zuallererst sagen wir, mein Gott, was für eine böse, kaputte Welt. Okay? Hilft nichts. Erster Punkt. Ich weiß, es ist jetzt nicht so leicht, aber das ist wichtig. Was für eine böse, kaputte Welt. Da beschreibt einer etwas, wo er merkt, in dieser Welt ist etwas Böses, etwas Kaputtes. Und wir wissen alle miteinander, dazu muss ich noch nicht einmal die Bibel aufschlagen. Das kann ich sogar glasklar erkennen, wenn ich einfach nur mit halbwegs offenen Augen durch diese Welt gehe. Und ich muss noch nicht einmal irgendwo weit wegreisen in irgendwelche Diktaturen und grauenvolle Systeme. Ich muss einfach nur in meinem eigenen Land mich umgucken. Da laufen die Systeme, die der 109. Psalm hat, die laufen da ab. Ja, die laufen da ab. Und leider, Schwestern und Brüder, leider, wir haben in den letzten anderthalb Jahren eine Fülle von Beispielen in unserer Gesellschaft erlebt, dass das abläuft. Wo Menschen, wo Meinungen, wo Systeme von den Mächtigen mit ihren willfährigen Komplizen in einer perfiden Art und Weise ausgenutzt werden und Menschen öffentlich zur verbalen Hinrichtung freigegeben werden. Was ist das ekelhaft, was ist das widerwärtig, grauenvoll, was da für ein Schaden, für eine Schuld in unserer Kultur, in unserem Land in den letzten anderthalb Jahren geschehen ist. Grauenvoll. Und teilweise noch, weil das Böse liebt, Paragraphen, noch mit den entsprechenden Paragraphen dazu und noch mit dem Zweck eines höheren Gutes. Psalm 109 pur. Vergesst nicht, bitte vergesst nicht. Ich muss nicht der Meinung der anderen sein, aber es gilt der Satz aus dem Buch der Sprüche. Es gilt der Satz aus dem Buch der Sprüche. Errette, die man zum Tode schleppt. Und entziehe dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Und in den letzten anderthalb Jahren wurden in unserer Kultur, in unserem Land, Menschen, Systeme, Gruppen und Meinungen verbal zur Schlachtbank geführt. Wir haben Psalm 109 erlebt und erleben ihn immer noch. Und das müssen wir wissen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da ganz wache Augen haben. Jetzt gilt es aber nicht nur in diesem ganz normalen gesellschaftlichen Umfeld schon, das ist tragisch genug. Es gilt natürlich einer enormen Zuspitzung jetzt im geistlichen Universum. Und erleben wir es natürlich, dass wenn wir jetzt Psalm 109 vor Augen haben, dass wir dann quasi die Jahrtausende der Israel-Geschichte mit all ihrer braunen Soße in einer Deutlichkeit vor uns sehen. Das ist zum Kotzen. Wenn Sie jetzt nochmal den Psalm 109 und die Geschichte des auserwählten Volkes Israel bis in unsere aktuellen Tage hinein vor Augen sehen, dann merken Sie, der Psalm ist, der ist so wichtig, auch wenn er nie in die Charts kommt. Und jetzt nehmen Sie noch die letzten 2000 Jahre der Gemeindegeschichte dazu. Und dann legen Sie Ihr schlichtes Heftchen von Open Doors daneben und lesen den Psalm 109 und sagen, oh mein Gott, das ist ja wahr, das ist ja richtig einfach wahr. Wir haben eine böse, kaputte Welt. So. Und jetzt? Und jetzt müssen wir, auch wenn das auch unangenehm für uns ist, noch einen kleinen Schritt weitergehen in diesem ersten Punkt. Nämlich, ich bin Teil der bösen, kaputten Welt. Natürlich möchte ich mich gern davon distanzieren. Ach, wie schrecklich und nie und nimmer. Und wir wissen es. Wir sind mit unserem kaputten, bösen Herzen Teil dieses Systems. Spätestens da wissen wir jetzt, wo der Psalm 109 hingeht. Merken Sie es denn nicht? Wir brauchen einen Ort. Wir brauchen einen anderen Ort. Wir brauchen einen Ort, wo diese kaputte, böse Welt nicht hinkommt, wo es sich ausläuft, wo es umgedreht wird, wo es zu Ende ist mit dieser kaputten, bösen Welt. Wir brauchen einen Ort, wo wir mit der ganzen Schuld, mit dem ganzen Bösen, mit dem ganzen Widerwärtigen hinkommen können. Wir brauchen einen anderen Ort. Und dann steht für uns Jesus, Leute, mitten unter dem 109. Psalm. Das Kreuz auf dem Hügel von Golgatha. Da steht es. Und dann darf ich mit meinem kaputten, bösen Herzen zu Jesus hin und ihm das sagen und an diesem Ort meine Bleibe haben. Herr Jesus, auch mit meinem kaputten, bösen Herzen stehe ich unter dem Kreuz, das du für mich aufgerichtet hast. Da ist mein Standort. Okay? Seine. Mein Gott, was für eine böse, kaputte Welt. Und Gott sei Dank für diesen anderen Ort. Und das Zweite, was wir sagen wollen, ist natürlich, und dein Sohn und die Deinen sind da mittendrin. Und dein Sohn und die Deinen sind da mittendrin. Denn jetzt verstehen wir natürlich, dass der Psalm 109 ein absoluter Messias-Psalm ist. Denn wenn es irgendwann einmal den unschuldigsten aller falschen Angeklagten gegeben hat in der ganzen Menschheitsgeschichte, wie es einer formuliert, dann war das Jesus. Und wenn Sie jetzt nochmal die Verse 6 bis 20 lesen, dann merken Sie, da sehen Sie Jesus stehen. Da sehen Sie Jesus stehen, wie er nach Jerusalem geht. Da sehen Sie Jesus stehen, wie Sie ihn da hineingeschleift haben, wie Sie ihn, was für ein Irrsinn, ihn der Gotteslästerung angeklagt haben. Das stellt die Dinge aber so dermaßen auf den Kopf. Wahnsinn! Er hat sie geliebt und sie haben seine Liebe, so sagt er ja, genau mit dem Gegenteil beantwortet. Die mit mir im dritten Buch Mose, Levitikus letzte Woche waren, die wissen, das ist Zitat des Gebotes der Feindesliebe aus dem Heiligkeitsgesetz. Er, Jesus, hat es 1:1 erfüllt und es wird ihm damit gedankt, dass man ihn vor die Religionsbehörde zieht und ihn zum Tod verurteilt. Und alle, die mit ihm in Berührung waren, sind fortan auf dem Index. Mein Gott, warum lässt du das denn zu? Dass dein Sohn so drin hängt und dass nicht nur dein Sohn so drin hängt, sondern seit 2000 Jahren die Deinen so drin hängen. Warum lässt du das denn zu? Warum knallst du nicht rein in die Gefängnisse Nordkoreas und die Lager? Warum haust du nicht endlich den ganzen religiösen Fundamentalismus weg, damit der christliche Glaube sich wieder ganz normal gelebt werden kann? Und jetzt können wir alles aufzählen. Warum? Wir kriegen mit allen Fragezeichen, wir kriegen biblische Verstehenshilfen. Es ist Grundprinzip unseres Gottes. Es ist ein Grundprinzip. Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Wenn Sie ankommen bei ihm, fragen Sie ihn, warum. Aber bis dahin gilt, Leiden zuerst, Herrlichkeit danach. Hebräerbrief. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden und des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Und dazu zählt auch in Hebräer 5, dass er in dieser Zeit geschrien hat, Psalm 109. Und er ist erhört worden und er hat an dem, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und das ist genau das, was als Verstehenshilfe über all dem Unverständlichen, über unserem Leben im kleinsten Detail und in großen Dingen steht, dass tatsächlich der lebendige Gott dadurch seinen Sohn und die Seinen prägt und das Vertrauen stärkt und er sie durchbringt und sie diesen Weg mitten in dem Siff zu gehen in der Lage sind durch ihn. Wie das steht, sagt der 1. Petrus, wie fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden von euren Brüdern der Welt vollendet werden müssen. Die Seinen, die in der Wirklichkeit des 109. Psalms im Detail oder im Großen ihre Biografie erleben, wissen sich eins mit dem, der vor ihnen diesen außergewöhnlichen Weg gegangen ist. Das ist das, was immer wieder der Apostel Paulus und auch die Apostel in der ersten Gemeindezeit gesagt haben. Verstehen Sie, was ist das denn, was da abläuft, wenn die da so ein Verhör hatten und danach entsprechende Schwierigkeiten hatten und juristische Grenzen hatten und doch teilweise da drangsaliert und gefoltert worden sind und im Gefängnis gelandet sind. Und dann steht da so eigenartig und sie freuten sich. Man denkt, sind die irgendwie falsch eingeschaltet? Aber da irgendwie da psychologisch was gemacht? Ticken die nicht mehr richtig? Sind die einem wahr? Nein, 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 da ist was anderes dahinter. Sie wissen sich in dem, was sie jetzt leben und erleben, in einer Identität, in einer heiligen Einheit, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ja, die Seinen mittendrin, aber sie wissen, wir sind in dir. Also gut, dann nehmen wir das an. Mein Gott, was für eine böse, kaputte Welt. Aber ich kenne diesen einen Ort. Und ich weiß, die Deinen, die sind mittendrin, aber sie sind in dir. Und dann gilt der dritte Satz. Und ich bin Gebet und du bist die Hilfe. Als ich die Vorbereitung hatte und dann, als ich damals den Psalm 109 eingeteilt habe, klar, muss ich ehrlich bekennen, habe ich jetzt wirklich nicht nachgeguckt, was am Wochenende vom 9. bis 11. Juli jetzt gerade auf der Lahöhe stattfindet. Und jetzt haben wir an diesem Wochenende ein Gebetswochenende gehabt. Teens haben gebetet, Männer haben gebetet, Frauen haben gebetet. Wunderbar. Wunderbare Stunden miteinander erlebt in diesem Haus. Und jetzt heißt es hier im Psalm 109, ich aber bete. Und wissen Sie, es heißt für alle Beter, es heißt nicht nur, ich aber bete, wie Luther das übersetzt. Neue Übersetzungen sagen dann, ich bin im Gebet. Sie wollen damit zum Ausdruck bringen, es ist ein ganzes Wesen. Sondern im Hebräischen steht es noch viel knapper. Es steht noch viel knapper da. Es steht einfach nur da, ich bin Gebet. Also ich bete und ich bin im Gebet, sondern ganz knapp, ich bin Gebet. Gebet ist also nicht etwas, was dazukommt, was ab und an geschieht, sondern das ist mein Raum, das ist mein Leben. Das ist zu mir und so lebt dieser Glaubende, so lebt dieser Glaubende in dieser ganz außergewöhnlichen Gemeinschaft, die Gott ihm gibt. Und er weiß, der lebendige Gott ist die Hilfe. Wir erleben das ja, das ist ganz erstaunlich. Wir haben es ja schon wahrgenommen, der Rahmen von diesem furchtbaren Psalm, der ist sehr, sehr positiv. Am Anfang sagt er schon, mein Gott wird nicht schweigen. Am Ende sagt er, es wird der Punkt kommen, wo ich Danke sagen werde. Es ist gerahmt von diesem klaren Wissen, dass mein Gott mit Handlungswille und handlungsfähig in mein Leben hineingreifen wird. Und es sitzen viele mit mir, die im Detail ihres Lebens das immer und immer wieder tatsächlich jetzt schon erlebt haben, dass dieser Gott handlungswillig und handlungsfähig ist und es auch tatsächlich tut, wie es hier heißt. Lass sie inne werden, dass dies jetzt deine Hand ist und dass du, Herr, das tust. Und er wird es grundsätzlich tun und zukünftig und abschließend tun. Und dann gilt, mein Gott, mein Ruhm, du wirst nicht schweigen. Mein Gott, mein Ruhm, du hast nicht geschwiegen. Und du wirst tatsächlich in jede einzelne Situation, auch in jede einzelne Situation von Psalm 109, wirst du, mein Gott, das letzte Wort sprechen. Ja, ich bleib dabei. Natürlich, er wird trotzdem nicht in die Charts kommen. Aber wir werden ihn auf keinen Fall streichen. Wir werden den Psalm 109 auf keinen Fall streichen. Auf gar keinen Fall. Denn wir erkennen in großer Klarheit, mein Gott, was für eine böse, kaputte Welt. Und wie gut, wie gut, wie gut, wie gut, dass es diesen einen Ort gibt, an dem auch wir stehen dürfen. Ja, wir wissen es, die Deinen und dein Sohn, die sind noch mittendrin. Aber sie können leben, weil sie in der Gemeinschaft, in dir, ihren Verortung haben. Und ich bin Gebet. Und du bist die Hilfe. Gott sei Dank. Wir wollen beten und ich bitte Sie dazu, aufzustehen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wenn wir diese Worte lesen aus dem 109. Psalm, dann wollen wir in diesen Augenblicken insbesondere unserer Geschwister denken, für die diese Texte noch einmal eine ganz andere Wirklichkeitsebene haben. Und wir wissen, dass du das hinkriegen kannst durch deinen wunderbaren Geist, dass auch unsere Fürbitte, dass auch unser Gebet ankommt in den Lagern, in den Gefängnissen, in den Prozessen, in den juristischen Abteilungen, wo unsere Geschwister sind und leiden. Und die, die mit durch ihr Leiden in ihren Familien, ihren Gemeinden hineingezogen wurden, in Ungerechtigkeit ohnegleichen. Erbarm du dich ihrer. Sei du ihr Halt, sei du ihre Mitte. Zeige du dich als der, der in einer außergewöhnlichen Weise sich mit ihnen personell verbindet. Und hilf du ihnen jetzt und grundsätzlich. So dürfen wir beten. Und wenn wir diese Worte lesen, die wir aufgenommen haben und sie bedenken, dann wollen wir dich für unser Land bitten. Und wir wollen es ganz einfach so tun, dass wir dir sagen, bitte sei uns gnädig in diesem kaputten Land. Bitte sei uns gnädig. Und dann wollen wir auch mit unserem eigenen Leben zu dir kommen, wollen dich von Herzen darüber anbeten und dich ehren, dass wir auch von dir in ganz besonderer Weise einen Ort zugewiesen bekommen haben, an dem wir stehen dürfen. Am Fuß deines Kreuzes. Und danke für diesen Ort. Wir werden nicht weggehen. Und wir danken dir für diese intensive Gemeinschaft, die wir in dir haben. Und wir danken dir ganz besonders, dass du uns in den Raum des Gebetes mit unserem Leben hineingenommen hast und dass du der Handelnde warst und bist und sein wirst, weil du, Gott, mein Ruhm, nicht schweigen wirst. Danke, dass das so ist. Und so legen wir all das, was durch Kopf und Herz hindurchgeht, im Großen und Kleinen hinein in die Worte, Herr Jesus, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.